das Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi.
Liebe Krimi-Freunde, heute wird es regnerisch, nicht etwa, weil der Frühling diesen April insgesamt doch noch recht nass daherkommen lässt, sondern weil wir uns nach England aufmachen. Genauer gesagt in die Region Dartmoor. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Mit durch die unwirtliche Landschaft gekämpft haben sich Yvonne.
Hallo, und hier sind natürlich Gummistiefel Pflicht.
Und der Stefan.
Hallo, und ich empfehle, bei diesem Sauwetter einen Deerstalker auf den Kopf zu setzen.
Und ich bin Susanne und bin schon wieder drin und stärke mich nebenbei mit ein paar Scones.
Ich hoffe, du lässt uns welche übrig. Die sind lecker.
Mal gucken. Genau. ich glaube schon. Aber erstmal hat uns Yvonne für diese Folge einen ultimativen Krimi-Klassiker mitgebracht. Mhm. Yvonne, was erwartet uns heute?
Zunächst kurz die Spoilerwarnung. Und zwar reden wir über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest, hört. Und es ist in diesem Falle tatsächlich alles dreist möglich. Euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast. Heute geht es um Sherlock Holmes. Genauer gesagt die Geschichte Der Hund der Baskervilles. Im Original The Hound of the Baskervilles von Sir Arthur Conan Doyle. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Folgendes. Sir Charles Baskerville verstirbt auf mysteriöse Weise. Sein Freund Dr. Mortimer wendet sich an Sherlock Holmes, da der Neffe Henry Baskerville eintrifft, um sein Erbe anzutreten. Mortimer befürchtet Gefahr für den Erben durch einen alten Fluch, der auf der Familie liegen soll. Ein übernatürlicher Hund soll einer Legende nach Familienmitglieder in den Tod treiben. Und tatsächlich, noch in London passieren merkwürdige Vorfälle und Sir Henry scheint verfolgt zu werden. Holmes schickt seinen treuen Begleiter Dr. Watson nach Dartmoor, um den Fall vor Ort zu untersuchen. Unterdessen ist ein Häftling aus dem nahegelegenen Gefängnis ausgebrochen und versteckt sich im Moor. Schnell merkt Watson, dass das Hausangestellten-Ehepaar Barrymore ein Geheimnis hütet. Nachbar Stapleton mit seiner Schwester benehmen sich ebenfalls seltsam. Watson bekommt von Meisterdetektiv Sherlock Holmes keine Rückmeldung auf seine Briefe und nachts ist das Geheul eines Hundes über dem Moor zu hören. Die englische Erstveröffentlichung fand im Strand Magazine, das ja auch sehr bekannt ist dafür, Sherlock Holmes Geschichten zu veröffentlichen, statt in 9 Teilen von August 1901 bis April 1902. Die deutsche Erstveröffentlichung war auch bereits 1902 im Verlag Frankschen Verlagshandlung. Und chronologisch nach Veröffentlichungsreihenfolge ist dies der 3. Roman und die 9. Geschichte der Reihe von insgesamt 56 Geschichten. 4 davon sind Romane. Ich habe nochmal nachgeguckt, was die bekannteste und beliebteste Sherlock Holmes Geschichte ist und da kam tatsächlich auch immer wieder Der Hund der Baskervilles raus. Es gibt Dutzende Adaptionen als Hörspiel, Hörbuch, Film und Fernsehserie der Sherlock Holmes Geschichten sowie Interpretationen und neue Geschichten, unter anderem auch für die Theaterbühne. All das gibt es traditionell in die Gegenwart geholt, neu interpretiert und weitererzählt. Weltweit gibt es Gesellschaften wie die Deutsche Sherlock Holmes Gesellschaft, Conventions und auch ein Museum in London in 221B Baker Street selbstverständlich. Nur einen guten Podcast habe ich noch nicht gefunden. Also Shoutout nach draußen, wenn irgendjemand Bock hat, einen Sherlock Holmes Podcast zu machen, bitte machen. Ich würde ihn auf jeden Fall hören. Die literarische Geburtsstunde von Sherlock Holmes war im Jahre 1887 mit der Veröffentlichung der Geschichte Eine Studie in Scharlachrot, damals noch im Beaton's Christmas Annual. Schätzungen zufolge waren Holmes und Watson zu der Zeit etwa Ende 20 oder Anfang 30. Die letzte Geschichte, die drei Gary Depps, wurde 1927 veröffentlicht. Doyle schrieb also 40 Jahre seines Lebens Sherlock Holmes Geschichten. Dass er ihn zwischenzeitlich bereits zu Tode kommen ließ, mag da nicht verwundern. Die beiden Protagonisten alterten über die Jahre auch merklich. Es wird geschätzt, dass sie in ihrem letzten Abenteuer gegen Ende 50 sein mochten. Watson hat geheiratet, er wurde Witwer, hat nochmal geheiratet, die Freunde zogen mehrfach zusammen und auseinander. Also da ist auch auf der persönlichen Ebene einiges passiert innerhalb der Geschichten. Selbst wenn man Sherlock Holmes nicht liest, und ich muss zugeben, ich habe bis heute kaum eine der Geschichten selbst gelesen, Sherlock Holmes ist Teil der westlichen Kultur und ich schätze diese Figur und ihren Einfluss sehr. Ich kann aber auch nicht verhehlen, dass es durchaus Arbeit sein kann, eine 120 Jahre alte Geschichte zu lesen, ein Grund mehr auf Hörbücher zurückzugreifen oder sonstige Adaptionen, die Geschichten selber lohnen sich nämlich wirklich. Der Hund der Baskervilles ist außerdem recht untypisch für eine Sherlock Holmes Geschichte mit ihren Gruselanleihen, sie spielt nicht in London und Umgebung und unser Meisterdetektiv ist ein Drittel des Buches nicht anwesend. Wer unsere Comic-Folge gehört hat, weiß, dass ich dem Horror sehr zugetan bin. Dass ich mir diese Geschichte aussuche, ist also nur logisch, um mal mit Sherlock Holmes Worten zu sprechen. Das Dartmoor hat eine wunderbare Stimmung und es gibt einen Gegenspieler, den ich in späteren Weitererzählungen mit seiner Boshaftigkeit und Verschlagenheit nicht missen möchte. Also für mich ein ganz klarer Daumen hoch für diese spezifische Geschichte aus der Sherlock Holmes-Reihe. Susanne, Stefan, wie fandet ihr Sherlock Holmes und natürlich diese spezielle Geschichte mit dem Hund der Baskervilles?
Ja, also ich möchte zunächst mal ganz unabhängig von der Geschichte darauf hinweisen, dass wir alle, also und auch ich, eben die Sonderausgabe hier vom Koppenrad Verlag haben, die ich sehr liebe. Ich habe die mir auch auf der Leipziger Buchmesse gekauft und da die ganzen anderen aktuellen Klassiker, die vom Koppenrad Verlag so rausgegeben werden, in diesen Sonderausgaben gesehen. Und die sind alle wirklich sehr toll und sehr schön gemacht. Es gibt Landkarten und kleine Kärtchen mit der Tierwelt des Moors und wunderbare Illustrationen. Also einfach sehr, sehr liebevoll und sehr zu empfehlen für all die Klassiker. Ja, zur Geschichte zurück. Wie Yvonne schon angedeutet hat, Sherlock Holmes in all seinen Variationen und Verfilmungen und Adaptionen ist natürlich Kult und Vorbild für vieles, was wir heute aus dem Krimi-Genre kennen. Zugleich ist der Schreibstil für unsere heutigen Lesegewohnheiten sicher ungewöhnlich. Ich finde, man kommt aber durchaus mit der Zeit rein in den Schreibstil und stößt dann auf toll gezeichnete Charaktere und finde auch tatsächlich die Beschreibungen der Landschaft und wie die hier so eingefügt sind, ganz großartig. Also auch ich finde, es lohnt sich, diese Klassiker mal wieder hervorzuholen. Stefan, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es zunächst einmal wie du, dass wir mit der Schmuckausgabe aus dem Koppenrad Verlag in Münster wirklich eine schöne Ausgabe haben, die sich wirklich lohnt und auch nochmal vielleicht die Frage beantwortet, muss es immer E-Book sein? Nein, sag ich, wenn es eine gute Schmuckausgabe ist, so wie hier, ganz toll. Ich kannte das gar nicht, irgendjemand hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Das
dürftest du gewesen sein, Yvonne, genau. Ja, also die Ausgabe ist wirklich allerliebst und wir haben versucht auf Instagram und das mal so ein bisschen nochmal abzubilden und auf der Verlagsseite könnt ihr auch da einen Eindruck gewinnen, was dieser Verlag macht. Jetzt mal zur Geschichte selbst, die liest sich, finde ich, immer noch gut, durchaus gemächlich. Und wer keine Pfeife mag und Nichtraucher ist, greife beim Lesen deshalb ruhig zum Tee oder gleich zu etwas Hochprozentigem. Die Handlung ist nach wie vor durchaus spannend, unvorhersehbar und schön britisch mit guten Charakteren. Susanne hat das ja auch schon erwähnt. Das Buch hat für mich nur einen Nachteil. Ich kannte das schon aus meiner Jugend. Und trotzdem ist das natürlich eine Detektiv-Pflichtlektüre und besonders eben in dieser tollen, pittoresken Aufmachung.
Was steckt dahinter? Themen und Hintergründe.
Wir hatten ja gerade schon über den Kultfaktor von Sherlock Holmes kurz gesprochen und da möchten wir heute noch ein bisschen mehr über das Thema Meisterdetektiv sprechen, Stefan.
Ja, gerne. Sherlock Holmes ist ja, das wissen inzwischen, glaube ich, alle, eine fiktive Ikone der Literaturgeschichte, nicht nur der Krimi, sondern insgesamt der Literaturgeschichte. Und hat als Meisterdetektiv zahlreiche Aspekte des Detektivgenres geprägt. Und wenn man versucht, ein Bild von einem Detektiv im Internet zu bekommen oder über eine künstliche Intelligenz ein solches Bild erzeugen lässt, dann bekommt man immer Figur und Gegenstände, die im Zusammenhang mit Sherlock Holmes stehen, ihm ähnlich sind. Da taucht dann eine Lupe auf, der Hut taucht auf. Ja, das ist ganz herausragend und zeigt eben auch den Stellenwert von Sherlock Holmes im Detektivbereich. Bevor ich jetzt auf einige Merkmale seines Charakters eingehe, zunächst mal meine Frage an euch beide, Susanne, Yvonne. Wann seid ihr eigentlich auf Sherlock Holmes gestoßen und was kennt ihr von ihm?
Das Wann könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen. Irgendwann in meiner frühen Jugend. Bei mir hat es angefangen mit dem Film Young Sherlock Holmes, das Geheimnis des verborgenen Tempels. Da ist, der Titel sagt es ja schon, da ist Sherlock Holmes selber noch Jugendlicher. Und ich habe den Film geliebt. Ich habe den auch sehr häufig gesehen in meiner Jugend. Als Hörspiel-Fan kommt man natürlich an Sherlock Holmes überhaupt gar nicht dran vorbei. Und so habe ich natürlich als Studentin unfassbar viel Sherlock Holmes gehört. Mhm. Sowohl die alten Adaptionen, die wirklich wunderschön sind, von Maritim mit den Sprechern Christian Rohde als Sherlock Holmes und Peter Kröger als Dr. Watson. Ich habe so ziemlich alles gehört, wo irgendwie Sherlock Holmes drauf stand. Dann kam natürlich noch die BBC-Serie Sherlock und da war es dann komplett um mich geschehen. Susanne, wie war es bei dir?
Bei mir war es tatsächlich erst mit der Serie, natürlich kannte man irgendwie Sherlock Holmes und hat immer nebenbei irgendwie was mitbekommen. Aber tatsächlich richtig etwas enger damit befasst mit sozusagen dann Benedict Cumberbatch und Konsorten und deren... Martin Freeman, glaube ich, ne? Und ja, genau. Und ich fand einfach auch diese, also dazu muss man sagen, dass ich glaube, weiß gar nicht, ob das etwas später war, auf jeden Fall auch zu der Zeit, als ich ja in London gelebt habe und tatsächlich es auch das moderne London war, das ich dann da nochmal wiedergefunden habe und einfach schon, wie die Stadt gefilmt wurde, hat mir bei der Serie jetzt sehr gut gefallen. Mhm. Und dann natürlich eben auch insgesamt auch die Personen, wie die dargestellt wurden und genau, und damit ging das so los.
Ja, also durchaus verschieden und das kommt eben davon, wenn eine Person so in unterschiedlichen Medien auftaucht. Ich tatsächlich habe das auch in meiner Jugend, als ich gerade meine Krimi-Fresserphase hatte, hatte ich eine Gesamtausgabe von Sherlock Holmes. Also ich glaube, es waren eigentlich nur die Romane und ein paar Kurzgeschichten und die habe ich gelesen und geliebt. Ja, so bin ich dazu gekommen.
Jetzt. Ich hatte auch so eine Gesamtausgabe, also nicht Gesamtausgabe, sondern so eine fette Ausgabe als Jugendliche. Aber da hatte ich tatsächlich noch so meine Schwierigkeiten mit dem Schreibstil. Wie gesagt, 120 Jahre alte Geschichten oder damals 100 Jahre alte, da ist es als Teenager durchaus etwas schwieriger reinzukommen.
Ja, das stimmt, das würde ich auch so sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle auch tatsächlich gelesen habe, aber ich hatte auch damals Edgar Allan Poe noch dabei und die waren alle so ein bisschen älter, ne? Also auch Agatha Christie und Father Brown und so, ja. Ja. Die großen Klassiker. Ja. Mhm. Ja, gucken wir uns Sherlock Holmes nochmal an, was ihn so ausmacht, also Merkmale seines Charakters. Ich habe 6 gefunden, da gehen wir aber auch relativ schnell durch. Also zunächst einmal ist Sherlock Holmes außergewöhnlich intelligent und besitzt eine gute Beobachtungsgabe. Er hat eine sehr scharfe Logik und hat die Fähigkeit, aus scheinbar unbedeutenden Details Schlussfolgerungen zu ziehen und diese überhaupt zunächst einmal zu beachten. Das funktioniert über die Methodik der deduktiven Schlussfolgerung und was sich dahinter verbirgt, hinter dieser speziellen Methode, das wird uns nachher Susanne nochmal erzählen. Festzuhalten ist jedenfalls, dass Sherlock Holmes ein Denker und kein Actionheld ist. Also geschlagen wird da wenig und trotzdem hat sich das über, oder vielleicht gerade deshalb hat sich das über die Jahrzehnte so weit verbreiten können. Dann gibt es so einige skurrile Dinge, die dafür sorgen, dass Sherlock Holmes das Bild eines exzentrischen Genius oder eines Genies ausmacht. Also er spielt Geige, ob gut, weiß ich nicht so genau, er jedenfalls oft und laut.
Es wird unterschiedlich dargestellt, tatsächlich.
Ja, genau, tatsächlich. Ja. Ne? Dann ist er ein großer Kokainnutzer und er hat eine sehr distanzierte, eher analytischen Umgang mit Menschen. Das zieht sich aber auch durch die ganzen Verfilmungen durch, jedenfalls durch die guten. Und er hat einen Sidekick, Dr. Watson, Dr. John Watson, der ja nicht nur der Chronist der Fälle von Holmes ist, in neueren Zeiten schreibt er einen Blog, sondern er ist auch sein Freund und oft der normale Gegenpol zu dieser etwas sozial abgehobenen Persönlichkeit Sherlock Holmes. Und diese Dynamik macht auch einen Teil des Charakters und des Charmes von Sherlock Holmes Stories aus. Ich glaube, ohne Watson wäre das nicht ganz so lustig zum Teil auch oder ja, einfach so menschlich. Und was Holmes immer wieder hat, ist so eine Art moralische Flexibilität. Also er hält sich immer nicht so ganz strikt an das Gesetz. Auch das vielleicht passt zum Bild des Exzentrikers, dass er manchmal denkt, da gibt's auch noch andere Ziele, moralische allemal, die vielleicht eher zu beachten sind. Und was wir bei Sherlock Holmes noch haben, das hat was auch mit Sir Arthur Conan Doyle zu tun, ist der Einfluss des Rationalismus am Anfang des Jahrhunderts und der Wissenschaft. Also Holmes' Methoden sind stark von der zeitgenössischen Wissenschaft und dem Rationalismus beeinflusst. Er verwendet fortschrittliche wissenschaftliche Techniken und Denkweisen, um Fälle zu lösen. Und das in einer Zeit, in der die Forensik noch in den Kinderschuhen steckte. Das war damals beinahe revolutionär und findet man heute dann in den ganzen Krimiserien wieder, wo es natürlich sehr stark um Forensik und Ähnliches geht. Auch das lässt sich ja prima ausbauen. So, und jetzt vielleicht nochmal was zur Wirkung von Sherlock Holmes, weil es ja so ein bisschen um das Thema geht, Meisterdetektiv und die Folgen. Zunächst einmal sind die Abenteuer von Sherlock Holmes, das haben wir ja schon erwähnt, mehrfach verfilmt worden und dadurch ist der Charakter, der ja inzwischen gemeinfrei ist, immer wieder ins Bewusstsein geraten und gelangt und auch geblieben. Und tatsächlich ist das ungewöhnlich, dass eine Figur so lange überhaupt lebt, weil vieles andere, was auf dem Krimimarkt passiert, ist mehr oder weniger dann gestorben und nicht mehr präsent. Und Beispiele für moderne Interpretationen sind einmal diese BBC-Serie mit Cumberbatch. Das habt ihr ja beide schon erwähnt. Und es gibt noch eine Serie, die ich supi fand. Das war Elementary aus Amerika. Dort ist Sherlock Holmes in New York unterwegs. Watson und auch Moriarty sind Frauen. Und dennoch, sag ich mal, oder deshalb ist die Serie prima und setzt gerade auch die Figur Sherlock Holmes nochmal besonders exzentrisch und gut um. Also Sherlock Holmes und die Baker Street ist nicht vergessen. Und es gibt neuerdings auch von vielen anderen Autoren neue Geschichten von Holmes und Watson, weil ja, wie gesagt, die Figur gemeinfrei ist. Und so entstehen immer wieder neue Geschichten von Sherlock Holmes. Gleichzeitig werden aber auch die alten, zum Beispiel hier der Hund der Baskervilles, trotzdem nochmal wieder neu verfilmt. Also es gibt neue und die alten trotzdem interessant. Und Sir Arthur Conan Doyle hat mit Sherlock Holmes ein ganzes Genre ähnlicher oder zumindest von ihm inspirierter Meisterdetektive und Meisterdetektivinnen gestartet. Meine Frage, Susanne, Yvonne, was kennt ihr an Nachfolgern oder Artverwandten zu Sherlock Holmes heute?
Um nochmal auf unsere Sonderfolge 15 hinzuweisen, Detektiv Conan.
Ja, der heißt auch noch Conan, ne?
Ja, hat er sich ja selbst ausgesucht, unser guter Shinichi, genau. Dann von den drei Fragezeichen, Hinweis auf Folge 3, Justus Jonas. Es gibt sogar so eine Art von Sherlock Holmes Wandlung, sage ich jetzt mal. Da gibt es einen Charakter, der heißt Mr. Grey, der wird dann praktisch eine Art von Moriarty. Der benennt sogar Justus dann als Sherlock und seine beiden Mitstreiter als seine beiden Watsons. Da gibt es dann eine direkte Verwandtschaft sogar. Und dann gibt es zum Beispiel, was man vielleicht dann auch gar nicht so auf den ersten Blick sieht, zum Beispiel aus der Serie Hannibal. Der FBI-Agent Will Graham, der sich in Täter und Tatorte und Tathergänge sehr intensiv reindenken kann, mit Hannibal ja auch zusammenarbeitet und sich von ihm therapieren lässt, ohne zu wissen, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Ist auch eine sehr interessante Sache, wie das dargestellt wird, weil ich finde, dass das so ein Stück weit auch an die BBC-Serie Sherlock mit ranreicht, wie es dargestellt wird. Die Serie Bones mag der eine und die andere gut kennen, die Forensiker Temperance, ach, ich habe immer ein Problem mit ihrem Namen, Temperance Brennan,
ja,
die aus Knochen lesen kann, Anführungsstriche an dieser Stelle, erfunden von Kathy Rice. Dann gibt es zum Beispiel auch noch aus der Manga-Serie Death Note, auch ein Riesending gewesen vor einigen Jahren, den Ermittler L, der dem schurkischen Protagonisten Light auf der Spur ist. Oder eine völlig abgefahrene Version wäre zum Beispiel der holistische Detektiv Dirk Gently, erfunden von Douglas Adams, wundervoll verfilmt.
Ja, sehr gut verfilmt.
Ich habe leider gerade vergessen, wie der Protagonist, wie der Schauspieler heißt. Aber ich glaube, die Serie gibt es auch noch auf Netflix. Also ja. Dirk Gently, gerne mal reingucken. Die Serie ist herrlich.
Ja. Sonne, anything to add?
Tausend Sachen.
Ja, also ich sag gerne nachher in dem Teil über die Deduktionen dann noch was zu vielleicht ähnlichem Vorgehen. Ich finde jetzt eher, auch wenn wir über das Phänomen sprechen, außer sozusagen der Sammlung von sicher vielen spannenden ähnlichen Adaptionen, wäre ja auch nochmal interessant zu überlegen, warum das eigentlich so ein Phänomen geworden ist. Ne? Also das, warum eigentlich gerade Sherlock und diese beiden Charaktere, also tatsächlich würde ich auch vermuten, dass es primär an den Charakteren liegt und nicht an der Art und Weise der Geschichten sozusagen, sondern einmal wie die vorgehen und was man sozusagen in denen findet, ne? Dass das sich so lange hält und eben so immer wieder aufgenommen wird. Ne? Einmal natürlich würde ich jetzt mal sagen, dass das im Erzählen gut funktioniert, wenn man man braucht ja zwei Personen, die dann auch miteinander sprechen. Das ist ja an sich erstmal schon mal gut für eine Detektivgeschichte, Hauptperson und Sidekick zu haben und eben auch vielleicht sich zumindest mit einem sehr gut identifizieren zu können und beim anderen, das finde ich auch, dass es in vielen Serien sich findet, dass der andere dann eher so eine Figur ist, die man irgendwie bewundern kann, aber gleichzeitig eben mit der man vielleicht nicht befreundet sein möchte, weil sie zu anstrengend ist und zu zu sehr in ihrer eigenen Welt lebt. Ne? So kommt mir das so vor.
Man muss halt wirklich sehr zurückstecken dann als Freund, ne, bei so einem Charakter wie Sherlock. Ob man das dann immer möchte bei einer Freundschaft, ist natürlich auch die Frage. Ob sich das für einen lohnt, in Anführungsstrichen.
Ja. Genau, also und der ja auch, also das kommt auch so ein bisschen auf die Adaptionen an, finde ich. Ne? Teilweise eben, also bei der Verfilmung von BBC hatte man dann schon immer wieder auch das Gefühl, er hat ja eigentlich einen sehr guten Kern, ne? Und er hat ja auch dann wieder was Liebenswertes, dann gleicht sich das wieder etwas aus. Aber dieses sehr Distanzierte, wie er auf Menschen guckt, das glaube ich ist schon sehr speziell. Und aber irgendwie, wie gesagt, es scheint ja trotzdem auch eine, also ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, Stefan, mit den moralischen,
Flexibilität,
das hat auch was Faszinierendes, ne? Wenn man das als liest oder wahrnimmt, so dieses sich so viel zu trauen und so wenig Angst davor zu haben, was andere von ihm denken und so, das macht sich ja auch die Faszination aus, finde ich.
Ja, ich glaube auch eine gehörige Portion Exzentrik. So, ich habe gerade gestern nochmal geguckt, wo die zweite Staffel von Will Trent ist. auch ein Ermittler, der sehr stark an Sherlock Holmes erinnert, der auch so einige Manierismen hat, die so interessant sind. Ja, und da gibt's auch ein Sidekick nicht, aber so eine Ex-Freundin. Ja. Ich habe nochmal zwei Inspirationen, nenne ich das mal, rausgesucht. Einmal Hercule Poirot von Agatha Christie und dann Philip Marlowe von Raymond Chandler. Sehr unterschiedliche Detektivfiguren, auch aus unterschiedlichen Zeiten. Und bei Hercule Poirot fällt auf, dass er tatsächlich Susanne überhaupt keinen Sidekick hat. Er ist auch ein bisschen anders als Sherlock Holmes, weil er Belgier ist und Flüchtling, also hat einen anderen Hintergrund. Gleichzeitig ist er aber auch ziemlich intelligent, scharfe Beobachtungsgabe, was auch so ein bisschen aus so einer leichten Zwanghaftigkeit kommt. Wenn da auf dem Kaminsims was falsch steht, dann rückt er das gerade. Das finden wir vielleicht noch bei jemand anders, über den wir nachher nochmal sprechen. Und Hercule Poirot ist ähnlich wie Sherlock Holmes auch so eine leicht exzentrische Persönlichkeit. Ein einzigartiger Stil, er ist so sehr stilisiert mit seinem Schnurrbart etc. Das fällt mir vor allen Dingen bei den Verfilmungen immer auf.
Wenn ich noch kurz reingehen darf, er hat durchaus einen Sidekick. Das ist der Arthur Hastings. Ich glaube, der ist Journalist.
Richtig,
oder
genau.
Sowas.
Wie kann ich den Hastings vergessen?
Der ist nur nicht immer
vielleicht
dabei.
Vielleicht, weil er einfach
nicht
so...
Der ist
nicht
immer dabei. Wir hatten die Weihnachtsgeschichte, an die hatte ich mich nämlich gerade noch erinnert. Da ist er gar nicht dabei.
Ja. Ja, ich finde auch so rein im Vergleich mit Watson ist der auch nicht so gut ausgebaut, insofern, als dass man sich mit ihm vielleicht auch nicht so gerne vergleichen möchte, weil er schon relativ begriffsstutzig daherkommt oftmals, wo man selbst als Leser sagt, also das hätte ich jetzt sogar gewusst, ich weiß nicht, warum du da jetzt nicht drauf
Ja,
kommst.
und
Und das ist bei Watson, finde ich, jetzt nicht so, dass er da so begriffsstutzig ist. Also jedenfalls nicht in den
es hat
Büchern.
schon seinen Grund, warum ich ihn vergessen habe. Ja. Ja,
Wahrscheinlich.
gehen wir nochmal auf Philip Marlowe. Der ist ein bisschen anders, weil es ja auch mehr so in Richtung Hardboiled-Krimi geht. Philip Marlowe ist tatsächlich ein guter Analytiker, der auch so Kleinigkeiten bemerkt. Und er ist auch unkonventionell, allerdings eher ein zynischer Einzelgänger, also deutlich ohne Sidekick. Und er ist ein Gerechtigkeitsfanatiker, weil das Ganze eben auch in Los Angeles spielt. Da geht es um Korruption und Polizisten, die auch nicht so ganz koscher sind. Und Philip Marlowe misstraut der Autorität, insbesondere der Ordnungsmacht und der Polizei. Das ist bei Sherlock Holmes ja auch anders, der mit der Polizei durchaus zusammenarbeitet, wenn er auch den Inspektor Lestrade, glaube ich, heißt das, nicht immer so richtig toll findet. Zumindest in den Filmen wird Lestrade richtig lächerlich gemacht. Ob es in den Büchern ist, da habe ich nicht mehr so genau die Erinnerung dran.
Die mögen sich auf jeden Fall überhaupt nicht in
Ja.
den Büchern. Lestrade findet halt, der soll sich gefälligst raushalten, aber später wird er ja sowieso auch hin und wieder mal auf ihn zurückkommen. Und Sherlock hält halt einfach nichts von ihm, was mich auch nicht wundert. Wir hatten es ja schon anklingen lassen, die Kriminalistik war ja damals noch in den Kinderschuhen. Und entsprechend ist dann halt auch viel nicht gemacht worden, was Sherlock aber einfach selbstverständlich findet.
Genau. Vielleicht noch abschließend zu Philip Marlowe nochmal, der durchaus ein Freund von Faustkämpfen und harten Auseinandersetzungen kriegt auch häufig mal
Es
einen
ist halt
übergebraten.
hardboiled,
Genau. Und
ne?
das ist bei Sherlock
Ja.
Holmes eben nicht. Das ist so feinsinnig eher, ne? Deswegen auch das Geigespiel und ja, vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren von Sherlock Holmes. Mag unterschiedlich sein. Gut, das war jetzt Meisterdetektiv Sherlock Holmes und die Folgen. Wir kommen jetzt zu etwas anderem.
Und nun schauen wir hinter die Zeilen. Wir hatten ja schon auf deduktive Schlussfolgerungen kurz hingewiesen und darum geht es im Folgenden.
Genau, ein wichtiges Element der Ermittlungen in diesen Geschichten ist nämlich gerade die Art und Weise, wie Sherlock aus eigentlich alltäglichen Beobachtungen unglaublich viele Informationen ableiten kann und damit immer wieder die Besucher, die Polizei und auch Watson beeindruckt. Diese deduktive Methode wird auch in unserem Buch gleich am Anfang demonstriert, als Sherlock und Watson einen Stock begutachten. Dabei beginnt eigentlich Watson mit einigen Beobachtungen und dann setzt Sherlock ein und ich versuche mal ein bisschen was davon vorzulesen. Holmes nahm mir nun den Stock aus der Hand und prüfte ihn ein paar Minuten lang mit bloßen Augen. Dann legte er mit einem Ausdruck großen Interesses die Zigarette weg, trat mit dem Stock ans Fenster und untersuchte ihn noch einmal mit einer Lupe. Interessant, wenn auch sehr einfach, sagte er, als er sich wieder in seine Lieblingssofaecke setzte. Sicherlich gibt der Stock ein oder zwei Hinweise. Er liefert uns den Ausgangspunkt für mehrere Schlussfolgerungen. Ist mir etwas entgangen? Fragte ich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ich denke doch, ich habe nichts von Bedeutung übersehen. Ich fürchte, mein lieber Watson, Ihre Folgerungen waren größtenteils falsch. Wenn ich sagte, Sie regen mich an, so meinte ich damit, um offen zu sein, dass ich durch Ihre Trugschlüsse gelegentlich auf die Wahrheit gebracht wurde. Indessen sind Sie in diesem Fall doch nicht gänzlich auf dem Holzweg. Der Mann ist ganz gewiss ein Landarzt und er geht viel zu Fuß. Also hatte ich recht. Insoweit ja. Aber das war doch alles. Nein, nein, mein lieber Watson, nicht alles. Durchaus nicht alles. Ich nehme zum Beispiel an, dass ein Doktor ein Geschenk wohl eher von einem Krankenhaus als von einem Jagdverein erhält. Und dass, wenn vor dem H des Hospitals die Anfangsbuchstaben CC stehen, die Auslegung Charing Cross natürlich naheliegt. Kommt ein bisschen was? Ich denke, wir dürfen uns in unseren Schlüssen ruhig ein bisschen weiter wagen. Betrachten Sie den Fall von folgendem Standpunkt aus. Bei was für einer Gelegenheit wird ein solches Geschenk höchstwahrscheinlich gemacht worden sein? Wann werden seine Freunde zusammengekommen sein, um ihm diese Aufmerksamkeit zu überreichen? Offenbar in dem Augenblick, als Dr. Mortimer das Krankenhaus verließ, um eine eigene Praxis zu gründen. Wir wissen, ein Geschenk ist gemacht worden. Wir glauben, der Mann ist vom Krankenhaus aufs Land gezogen. Gehen wir also in unseren Mutmaßungen zu weit, wenn wir sagen, das Geschenk wurde Ihnen zu seinem Abschied überreicht? Das klingt allerdings wahrscheinlich. Nun wird es Ihnen klar sein, dass er nicht im ärztlichen Stab des Krankenhauses angehört haben kann, denn eine derartige Stellung bekommt nur ein Arzt, der bereits eine gute Londoner Praxis hat. Und ein solcher würde nicht aufs Land ziehen. Wer war er also? Wenn er zum Krankenhaus und doch nicht zu dessen Stab gehörte, so kann er nur Assistent gewesen sein. Wenig mehr als ein älterer Kandidat der Medizin. Und so weiter und so weiter. Und dann kommt noch, aber ein Landarzt ist er, wie Sie sehr scharfsinnig geschlossen haben. Mir scheint, meine Annahmen haben sich völlig bestätigt. Nun zum Charakter unseres Mannes. Ich sagte, wenn ich mich nicht irre, er ist liebenswürdig, ohne Ehrgeiz und zerstreut. Das lassen wir jetzt mal stehen. Also liebenswürdig, ohne Ehrgeiz und zerstreut sogar, das liest er aus einem einfachen Stock. Und auch, glaube ich, noch, dass er einen Hund hat. Ne? Das kommt dann irgendwie auch noch zwischendurch. Das als kleines...
Genau. Ja, weil da Beißspuren drin sind. Das mag jetzt aber nicht so. Aber bereits in diesem Buch, ein paar Seiten weiter, sehen wir schon, wenn nämlich der besagte Dr. Mortimer vorbeikommt, dass Sherlock doch nicht in allem recht hatte, denn der Stock wurde ihm nicht zum Abschied, sondern zur Hochzeit geschenkt.
Genau, das wollte ich auch nachher gleich noch sagen, dass es sozusagen auch Seiten darüber gibt, dass sich Sherlock auch öfter mal irrt und wo er sich geirrt hat. Aber erstmal nochmal zu der Methode, zu der zweifellos einmal auch sehr viel Wissen gehört. Man braucht ja das Wissen auch, um die Ableitungen machen zu können. Das Faszinierende daran ist aber auch, denke ich zumindest, dass Sherlock eigentlich ja genau dasselbe sieht wie alle anderen, nur dass er anders darüber nachdenkt und anders beobachtet. Oder was glaubt ihr, warum uns erstmal diese Methode so fasziniert, die ja immer wieder vorkommt?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Sherlock anders auf die Welt guckt, als wir normalos das tun würden. Also ja, wir sehen allgemein gesprochen dasselbe, aber wir achten auf unterschiedliche oder auf viel weniger Dinge, was ja auch normal ist. Wir würden ja sonst komplett überwältigt werden, wenn wir auf alles achten würden, was wir sehen. Ich finde es faszinierend, dass jemand so viel in seinem Gehirn verarbeiten kann.
Genau, es ist sicherlich einmal diese Verarbeitungsfähigkeit, die finde ich auch in dem Film Sherlock mit Benedict Cumberbatch gut rauskommt, wo wir auch grafisch oder filmisch nochmal dargestellt bekommen, was er alles verarbeitet, indem man noch alles Mögliche mit ins Bild reinpackt. Und also ich finde an der Deduktion sehr, sehr faszinierend, was ich auch bei Philosophie, Alltagsphilosophie gut finde. Man redet wirklich, das hat Susanne ja auch schon gesagt, über etwas, was normal vor der Nase liegt, aber man macht andere Schlussfolgerungen daraus. Man betrachtet es anders, man gibt dem eine andere Wertigkeit, man ordnet es nochmal anders ein, man hat ein Ziel, das man hat, nämlich den Fall zu lösen und betrachtet es nochmal genau. Man schwadroniert auch nicht groß, sondern es ist doch relativ logisch, wie gesagt, wenn das auch Nachteile hat. Und ich glaube, das ist so faszinierend, dass jemand sehr konsequent das auch anwendet und es eben um diese Alltagsdinge geht.
Und dass man vor allem auch seinen Blickwinkel so breit aufmacht. Ich glaube, dazu sind auch nicht alle Menschen so grundlegend fähig, das so zu tun. Also dass ein Detail halt wahnsinnig viel aussagen kann, wahnsinnig viel Unterschiedliches auch, je nachdem, in welchem Zusammenhang man es betrachtet und was da noch zusammenkommt.
Ja, und jedes Detail ist wichtig und im Alltag übersieht man die ganzen Details. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Polizeiarbeit schon natürlich darauf ausgerichtet ist, Details genau zu betrachten, wegen Indizien, die eine andere Bedeutung haben, wenn man sie in einem kriminellen Zusammenhang sieht oder im Zusammenhang mit einem Verbrechen. Ja.
Genau, also dieses Deduktion machen wir ja sozusagen in vielen Kontexten selber auch wiederum. Ne? Also muss man ja auch, um sozusagen auch aus dem, was man erlebt, etwas zu lernen. und auch in anderen Lebensbereichen. Und das fand ich zum Beispiel jetzt ganz spannend, wenn wir uns nämlich auch die Herkunft der Methode bei Sir Arthur Conan Doyle anschauen. Er war ja eigentlich Arzt und tatsächlich war eben Vorbild für seinen Sherlock gar kein Detektiv, sondern sein medizinischer Lehrer aus Edinburgh, der Joseph Bell. Also eigentlich hat er hier eine medizinische, diagnostische Methode aus den Naturwissenschaften eben hier auf das Lösen von Kriminalfällen übertragen. Und das war ja eben damals bei der Polizei noch gar nicht verbreitet. Also ich glaube, auch da ist viel Faszination, dieses sehr wissenschaftliche und analytische. Vielleicht auch, habe ich mir auch beim Anschauen dieser Methode überlegt, das Gefühl, ne, dass man damit ja die Welt kontrollieren und verstehen kann. Also dass das irgendwie auch vermittelt, wenn man das liest, dass man denkt, ach ja, ne, man kann die Welt, man kann sie kontrollieren, man kann sie begreifen, zumindest diese kleinen Ausschnitte. Und die wissenschaftliche Sektion dieser alltäglichen Beobachtungen ist auch bis heute spannend. Ne? Also ich glaube auch dieses, das hätte ich doch auch sehen können oder müssen, fasziniert immer noch in den Geschichten und deswegen auch nochmal an zwei Serien, finde ich, wo man das sehr deutlich sieht. Die eine ist, die ich auch gerade auf Netflix neu entdeckt habe, nämlich Monk. Über den, ne, was du ja schon angedeutet hast, Stefan, mit seinen einerseits auch exzentrischen, teilweise aber auch eben aus seinen sozusagen psychologischen Herausforderungen stammenden Eigenheiten, aber eben auch einer großen Genialität in der Beobachtung von Details und Alltäglichkeiten. Und eine andere Serie, an die man nicht unbedingt denkt, da hat mich meine Schwester darauf hingewiesen, die auch großer Sherlock-Fan ist und das den Zusammenhang deswegen wusste, tatsächlich ist wohl auch Dr. House daran orientiert, diese Vorgehensweise. Ja, wie wir schon gesagt haben, bei Sherlock ist nicht immer alles richtig. Es gibt eben einmal eine Seite, wo tatsächlich dass die Fehler auch dastehen. Müssen wir mal bei Monk gucken, ob der auch Fehler gemacht hat. Dr. House sicherlich. Ich weiß noch, dass meine Mutter sich immer geweigert hat, die Serie anzuschauen als Ärztin, weil so viel falsch war. Also,
ich denke auch, die Grundproblematik ist bei deduktiven Methoden, dass Auslegungen sehr unterschiedlich sein können. Also ein und dasselbe Detail kann unterschiedlich ausgelegt werden und das muss ja nicht immer richtig sein. Ich erinnere mich da an die eine Sherlock-BBC-Folge, ich glaube, das war sogar die erste, wo Sherlock Johns Handy analysiert und anhand der Kratzer am Einstecker für das Aufladegerät, anhand der Kratzer darauf schlussfolgert, dass die Person, die ihm das Handy gegeben hat, also John das Handy gegeben hat, ein Alkoholproblem hat. Weil durch das Zittern kriegt man das Kabel nicht direkt rein, bla. Aber das kann ja 1000 Gründe haben, dass das da unten verkratzt ist. Da dachte ich mir schon, als ich das erste Mal geguckt habe, also ich weiß nicht. Ich weiß auch noch, noch selber 5 Sachen einfallen.
Ich habe davon auch gedacht, weil er dann ja auch, was ja wiederum richtig war, ich weiß nicht mehr, wie er darauf kam, aber das ist, dass die Person mit einer Frau liiert ist und hat aber daraus geschlossen, dass sie ein Mann ist. Und tatsächlich
war das war der Bruder bzw. Schwester
genau, eine Frau, die von John. Auch mit einer Frau liiert war. Da hat er nicht dran gedacht, glaube ich. Und genau, also so gut jetzt.
Richtig.
So weiß ich gar nicht.
Das wurde aber aufgelöst. Das wurde aufgelöst.
Ja, dass, ja, das sagt er dann.
Dass er keinen Bruder hat, John, sondern eine Schwester, genau.
Aber ja, wobei, ich weiß gar nicht, was könnte noch, man könnte natürlich eine Krankheit haben, warum man zittert oder so, ne? Das könnte es irgendwie auch sein.
Genau.
An sich.
Oder man könnte sehr viel im Dunkeln herumhantieren, auch eine Möglichkeit.
An sich ist ja sehr viel in der Deduktion, ist ja das, was man in der Wissenschaft an sich macht. Ich glaube, was vielleicht das Besondere ist, sowohl bei Monk zum Beispiel auch, als auch bei, ja, auch bei Dr. House und Sherlock, ist, dass sie die Möglichkeit, die sie gerade sehen, als so hundertprozentig sicher verkaufen immer. Ne? Also das ist eigentlich die einzig denkbare Lösung. Und das ist natürlich schwierig oder macht, weil ne, als Vermutung könnte man es ja immer hinstellen.
Das ist ja wissenschaftlich auch nicht in Ordnung, das dann so zu machen, wenn man noch nicht 100% weiß, dass es wirklich so ist, das als 100% richtig darzustellen.
Ja, wobei ich das jetzt eben gerade, wo ich morgen nochmal gucke, da finde ich es meistens eigentlich schon, der ist schon vorsichtig, bis er dann die Sachen relativ sicher weiß. Also der lässt schon immer auch noch viel offen.
Sherlock nicht.
Genau, Sherlock nicht. Der ist, nee. Springt sehr gerne gleich drei Schritte irgendwie weiter mit seinen Schlussfolgerungen. Mhm. Genau. Und was jetzt ja für uns nochmal spannend ist, und da können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen, ist ja, also gerade für, wenn man Krimis schreibt, bietet sich diese Methode ein Stück weit an, auch wenn sie, also je nachdem, ob man Polizeikrimis schreibt oder nicht. Ne? Aber wenn man jetzt Laien ermitteln lässt oder Privatdetektive, muss man ja eigentlich viel in die Sherlock-Methode eintauchen, neben Gesprächen, die Personen führen können, ne, mit anderen Beteiligten, weil man ja gar nicht die ganzen polizeilichen Methoden hat. Also man muss aus den alltäglichen Beobachtungen was schlussfolgern. Mhm. Und ich habe jetzt für jede meiner Geschichten immer versucht, da mal ein bisschen immer zu recherchieren. Und es gibt wenig, also man muss sich das alles selber ausdenken.
Gibt keinen Anleitungsfaden, ja, wie man so einen Privatdetektiv am besten untersuchen lässt. Ja.
Fände ich mal eine Idee, könnte man mal angehen, dass man einfach mal Anregungen für Deduktionen oder so in der Liste anlegt. Mhm. Ich versuche immer bei Monk mitzuschreiben, gerade vergesse es aber immer wieder. Wie macht ihr das, wenn ihr in euren Geschichten so Schlussfolgerungen unterbringen wollt? Kluge Hinweise, die dann auf den Täter oder die Tat oder sowas hinweisen.
Ja, es muss halt irgendwie konzipiert werden. Ne? Ich müsste dann praktisch mein Ende wissen, also man müsste es dann von hinten aufbauen. Das wäre zumindest meine Herangehensweise. Was möchte ich, dass der Detektiv herausfindet, was für Hinweise könnte es dafür geben, wie kann ich das Ganze so einbauen, dass es der Leser nicht direkt mitbekommt. Das ist schon ein gutes Stück Arbeit. Vor allem, weil man ja nicht nur einen Hinweis in der Regel hat, sondern halt mindestens eine ganze Handvoll. Aber eine wirkliche Herangehensweise im Sinne von, ich gucke mir Monk an oder halt eine andere Serie und schreibe da mit, nee, nicht wirklich, nee.
Also ich habe halt jetzt gemerkt, dass es da eigentlich viele Sachen gibt, die man durchaus übertragen kann. Deswegen, ne, da finde ich eigentlich so dieses in anderen Geschichten.
Unbedingt gucken, immer.
Das muss ich jetzt mal in Ruhe machen, weil diese ganz viele Hinweise kann man halt wirklich auch in eine andere Geschichte transferieren. Ja. Und ich finde, dass sie, damit sie originell sind, ist es, ne, also das ist halt, also irgendwelche Hinweise, das kriegt man vielleicht noch hin, ne, aber eben, dass sie auch spannend oder originell sind, letztens habe ich was, das war jetzt nicht bei Monk, sondern irgendwo anders, fand ich auch ganz interessant, wo dann eine Leiche, männliche Leiche, hatte so Lücken in den Brusthaaren sozusagen. Und das war dann, kamen sie drauf, dass das jemand sein musste, der einen anderen abgehört hat, weil das die Kleber waren.
Ja, hätte ich jetzt auch vermutet, genau.
Das fand ich ganz spannend.
Ja. Ich habe mal was Fieses gemacht, was man ja nicht machen soll als Krimi-Autor. Ich habe die künstliche Intelligenz bemüht und habe gesagt, gib mir mal Deduktionen im Stil von Sherlock Holmes, die ich als Herzstück einer Kriminalgeschichte benutzen kann.
Deswegen hast du gerade gelacht, ich verstehe.
Also die Bedeutung von Fußspuren wäre ein super Ding, ne? Fußabdruck auf dem Tatort kennen wir auch überhaupt nicht. Deutet darauf hin, dass der Täter Linkshänder sein muss, zum Beispiel. Ne? Analyse des Opfers, der hat Ringe, Schusswunde auf Brusthöhe, so Beobachtungen am Tatort, ein umgestoßener Stuhl, die Position der Möbel deutet darauf hin, vielleicht gibt's noch einen Raum im Hintergrund, so etwas. Ne? Analyse von Beweismitteln, DNA-Spuren, klar, das ist jetzt wissenschaftlich und so weiter. Mhm. Oder auch die fehlende emotionale Reaktion des Verdächtigen auf die Nachricht vom Tod des Opfers.
Na, da wäre ich aber vorsichtig.
Ich hatte bei Luther, ich hatte das zu der Serie Luther schon mal gesagt, dass er Ruth Wilson, die Hauptverdächtige, verhört hat und dann rannte er raus, weil das Ganze aufgenommen worden ist und deutete darauf hin, da, das ist der Beweis und alle, hä, was ist denn da? Ja, guck mal, ja, du gähnst. Und, ja, und? Ja, sie gähnt nicht.
Ja, sie tut's
genau,
nicht.
Genau, sie ist müde. Nein, sie ist nicht müde. Nein, ihr fehlt Empathie. Also das könnte jetzt auch ein typischer Sherlock Holmes sein, finde ich.
Da würde ich in so einem Punkt nochmal mit einem Psychologen Rücksprache halten, ob das tatsächlich so ist. Weil es ist,
ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. aber ist egal. Ist ja nur ein Beispiel für die Möglichkeiten, wie man das vielleicht so deduktiv machen kann. Man nimmt irgendetwas, was da ist. Und bei Holmes ist es allerdings so, das hatten wir ja an dem Spazierstock gemerkt, auch, dass er im Prinzip eine komplette Vita daraus liest. Ne? Hm. Also gib ihm einen Löffel und er wird sagen, dieser Mann kommt auch aus Afghanistan und hat außerdem noch Deutsch und Englisch gelernt und alles Mögliche. Also es wird dann sehr fantastisch. Ne? Das macht man heute vielleicht nicht mehr so stark. Und nur eine oder zwei Schlussfolgerungen, das glaube ich, ist der Trick dabei. Also man folgert nicht mehr komplette Gesamtszenarien daraus.
Wobei bei der Begegnung, bei der Erstbegegnung zwischen Sherlock und John, sowohl im Original von Doyle als auch zum Beispiel bei Sherlock BBC, konnte Sherlock ja einfach nur, indem er John angeguckt hat, konnte er diverse Dinge aus ihm herauslesen. Wo er zuvor war, in einem von den beiden Kriegen, die da halt gerade stattgefunden haben, Afghanistan oder Irak, heißt, ist die Frage sowohl im Original als auch bei Sherlock BBC, was in die Moderne gezogen wird, was ja auch schon wieder einiges aussagt. Und dann anhand auch, wie er, also wie John auf seinem Stock gehangen hat und wie er überhaupt da reinkam und was er für eine Präsenz hatte, was er für einen Haarschnitt hatte, an all diesen Sachen hat Sherlock diverseste Dinge rausgelesen.
Und das ist in diesem Fall jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Also es ist nachvollziehbar. Ja. So, ne? Nun hat man den Nachteil im Buch, dass man ihn erstmal nicht beschreibt und dann die Folgerungen macht. Das müsste man dann gucken, wie man das im Krimi gut unterbringt, dass man auch mitraten kann. Mir fehlt manchmal bei Sherlock Holmes diese Mitrate-Funktion. Ja, so, da ist so ein bisschen, guck. Und das macht den Meisterdetektiven aus, weil man nicht weiß, was er da gerade macht. Das ist so ein bisschen wie ein Zauberer, wo man die Tricks nicht kennt. Das stört mich gelegentlich an dieser deduktiven Methode oder bei der Verwendung dieser Methode bei Sherlock Holmes.
Ist in Büchern aber tatsächlich nicht so leicht. Ne?
Also stimmt,
Deswegen ist Sherlock BBC ja auch so schön, weil man da sein Denken mit angucken kann. Man guckt ihm beim Denken zu. Und man versteht, was er denkt.
Man kann es auch gleich überprüfen, weil man es sieht. Ne? Also es ist nochmal sehr speziell, Und ich finde, es wird in der BBC-Serie sehr gut gemacht, in anderen weniger gut. Also sie sind mir so nicht im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ja.
Ja, da erinnere ich mich auch gerade dran, wie er zum Beispiel auch durch die Regenspritzer an dem Mantel von der Frau so beschreibt, wo die wohl war. Und dann auch, dass sie einen Koffer dabei gehabt haben muss, ne, von der Art, wie sich die Spritzer verteilen auf dem Mantel und so. Wobei da eben immer, also es ist ja nicht nur Deduktion, wie gesagt, es ist schon auch immer viel Wissen. Ja. Also du musst ja wissen, wo war das Wetter, wie. Ne, und das ist heute vielleicht auch wieder anders, weil die Welt so viel komplexer auch doch noch geworden ist. Das ist nicht mehr so simpel. Also das auch diese, früher waren, glaube ich, gab es ja auch noch mehr Normen, wie du dich verhältst, wenn du das, ne, also dass du eben zu was kriegst du Geschenke, zu welchem Anlass und so weiter. Ne? Und dann kannst du mehr schlussfolgern, weil das normale Verhalten ist.
Da war die Klassengesellschaft ja auch noch strikter. Und da konnte man tatsächlich eher Rückschlüsse ziehen, wenn eine Person aus dieser Klasse kommt, wie wird sie sich in dieser Situation verhalten haben, wenn ihr Hintergrund der und der ist, ja.
Ja, na gut, so richtig die Antwort haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns selber Deduktionen überlegen oder mitschreiben oder woanders.
Genau. Oder mehr Action.
Oder uns selber in Kriminalistik stürzen und so weiter. Genau. Aber das macht ja nichts. Yvonne, du bist heute, glaube ich, dran mit Geben.
Das ist vollkommen richtig.
Wir spielen Quartett. Unsere Art, das Werk zu bewerten.
Und zwar zunächst unser kleiner Infotext. Ihr kennt ja sicherlich alle aus eurer Kindheit das Autoquartett. Wir erstellen zu jeder Folge eine Quartettkarte mit selbsterdachten Eingliederungen und bewerten diese. Nicht immer ganz ernst gemeint und hochgradig subjektiv. Und wir starten mit dem Bodycount. Ich habe mich ins Moor gestürzt, also nicht wortwörtlich, sondern nur gedanklich, und ich habe 3 Moorleichen ausmachen können. Wenn wir den, der am Anfang zwar erwähnt wird, aber den wir nicht mitzählen, das war der Sir, wie hieß er, Charles? Ich glaube, Charles war der Vater. Ja. Wenn wir den Sir Charles mitrechnen.
Mhm. Ja.
Dann bei der Charaktergestaltung habe ich 7 pragmatisch. Pragmatisch deshalb, weil unsere beiden Protagonisten, hatten wir ja auch schon gesagt, natürlich gut ausgearbeitet sind. Alles, was drumherum ist, ist aber wirklich so pragmatisch, wie man es halt braucht für diese Geschichte. Und das funktioniert auch. Man kann sie auseinanderhalten. Es sind nicht zu viele Leute. Und für mich hat das funktioniert.
Ja, ich würde sogar, also ich könnte sogar noch mehr geben. Also ich fand schon, die anderen Beteiligten kann man sich ganz gut, also sind gut greifbar.
Ja. Vor allem der eine Nachbar, der ständig alle möglichen Leute vor Gericht zerrt, meine Güte. Ich aus irgendwelchen Gründen verdränge ich den immer wieder, obwohl er ja doch sehr präsent ist. Ja, dann beim Klischee-Quotienten. Ja. Am Anfang hatten wir ja schon gesagt, das ist jetzt nicht so der reine Krimi, das ist eher so ein Gruselkrimi. Deswegen haben wir hier auch eine ziemliche Klischee-Vermischung und es ist jetzt auch nicht so das Klischee, der klischeehafte Krimi, wie ich finde. Deswegen habe ich hier 6 Gruselkrimis vergeben.
Ja, kann man. Ja.
Ja, denke ich auch. Ich überlege nochmal dieses klassische, wer mit wem verwandt ist und so weiter, ob das nicht auch ein Klischee ist. Das war zum damaligen Zeitpunkt vielleicht nicht so, taucht aber immer mal wieder gerne auch in deutschen Serien auf, dass dann plötzlich sich rausstellt, jemand ist der totgeglaubte Schwibschwager vom Neffen des Großonkels oder so. Ja.
Die Familie wurde aber, glaube ich, auch erwähnt, als die Frage aufkam, wenn Sir Henry auch sterben würde, wer wäre denn der nächste?
Ja, diskutiert wurde das, weil das ja eben auch eine Rolle spielte.
Ja.
Und ein mögliches Motiv.
Und wir als geschulte Krimileser wissen dann natürlich, okay, die Familie wird wohl noch mal irgendwo vorkommen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, damals war das auch nicht so präsent für die Leserschaft. Dann beim Krimi Rate Fuchs habe ich 8 Brieftauben vergeben. Nun hat natürlich unser guter John seine Briefe an Sherlock nicht mit Brieftauben verschickt, aber es wurden sehr viele Briefe nur hingeschickt. Und 8, weil ich fand es gut nachvollziehbar, wie da die Zusammenhänge waren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Sherlock Holmes Geschichten, da hatte Stefan schon drauf hingewiesen, dass man nicht immer gut mitraten kann. Ich fand das hier aber durchaus gut gegeben. Stefan, wie würdest du das hier einschätzen bei der Geschichte?
Ja, würde ich auch so einschätzen, genau. Also die Frage war nachher nochmal, was war mit diesem Hund, ne? Also weil das ja auch die titelgebende Figur ist, sozusagen. Wie haben die das gemacht? Das hat mich natürlich dann interessiert. Hatte ich tatsächlich auch schon wieder vergessen. Also
das sind halt sehr viele Details. Dann kommen wir zu den Variablen. Da bin ich natürlich bei dieser Geschichte beim Gruselquotient. Ich hatte sogar gelesen, dass hin und wieder diese Geschichte als eine Gruselgeschichte angenommen wird, wo ich dann aber auch sagen würde, naja, also so wirklich Gruselgeschichte eigentlich nicht. Aber einen Gruselquotient haben wir durchaus. Ich habe 6 Heuler vergeben.
Jetzt beim Lesen fand ich es nicht so gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie im Hinterkopf hatte. Das war das bei der BBC-Verfilmung oder so, wo ich
bestimmt
das mal.
Die war creepy. Die war
fand.
Creepy.
Genau.
Das hatte aber mit diesen bewusstseinsverändernden Mitteln zu tun, die da ja versprüht wurden.
Oh, die Vogelscheuche. Also Scarecrow.
So ungefähr wie Scarecrow, genau. Aber die war wirklich creepy, die Sherlock-Folge.
Ja, vielleicht ist der Gruselquotient von 6 Heulern berechtigt, wenn man auf die damalige Zeit abstellt. Das könnte durchaus sein. Lesegewohnheiten nochmal anders. Nicht so viel Gruselfilme und Geschichten wie heute, nur eben so Legenden. Mhm. Ja, ich fand es jetzt nicht so gruselig, aber das ist vielleicht auch ein Gewohnheitsfaktor.
Ich denke auch, in der heutigen Zeit ist das keine Gruselgeschichte mehr. Da ist das so wirklich ein Krimi mit so leichten Anleihen. Und nein, wir gähnen nicht mit Stefan und deswegen sind wir aber trotzdem nicht empathielos.
Nein.
Gut, dann kommen wir zum Urlaubsfaktor. Und da habe ich 8 Moorromantik vergeben und möchte euch fragen, würdet ihr im Moor Urlaub machen? Im Dartmoor zum Beispiel. Gibt ja noch andere Moore.
Also hier gibt es in der Nähe ein Moor, wo wir ab und zu mal einen Ausflug tatsächlich auch hinmachen. Das ist ja heute irgendwie anders als früher, wo du da, glaube ich, wirklich Angst haben musstest, dass du da versinkst. Heute sind die ja meistens gut
gesichert oder so.
Begehbar. Ja, aber ich fand Moor auch mit Kindergeschichten, wo dann tatsächlich, Kindergeschichten erstaunlich war, aber da erinnere ich mich gerade dran, dass es öfter Geschichten gab, wo jemand im Moor so untergegangen ist und so. Und das fand ich immer schon irgendwie ja, eben gruselig und faszinierend.
Ja, also, daran kann ich mich auch noch zu meiner Schulzeit erinnern, weil in Oldenburg, wo ich zur Schule gegangen bin, gibt es ein Naturkundemuseum und natürlich liegen da Moorleichen rum. Durchaus auch von Kindern, glaube ich. Und ich erinnere mich an eine Moorpackung, die ich mal in einer Kur bekommen habe. Also meine Moorromantik hält sich in Grenzen.
Okay. Aber ich fand so die Beschreibung des Moors, der Landschaft, der Umgebung, es wurde ja auch gesagt, karge Landschaft, alles etwas feucht, ein bisschen unheimlich, fand ich doch schön gemacht. Bei der Meisterlichkeit habe ich ein Drittel Watson und zwei Drittel Holmes vergeben. Wie schon gesagt, unser guter Holmes ist ein Drittel des Buches überhaupt gar nicht anwesend. Habt ihr das so mitbekommen? War euch das so präsent, dass das ein Drittel des Buches tatsächlich ohne Holmes stattfindet? Und wie war das für euch? War das okay?
Ich hatte sogar länger gedacht.
Ich habe da gestern mal das Buch so auseinandergenommen und das war ungefähr ein Drittel. Kleines bisschen mehr.
Okay, ja. Ich fand schon, dass man ziemlich deutlich da diese Phase, wo Watson ganz alleine ist, gemerkt hat.
Ja.
Fand es aber auch passend. Also,
es passieren ja trotzdem Dinge in der Zeit, interessante Dinge.
Genau, ja.
Erstaunlich, ja.
Das muss wohl auch der erste Roman, wie gesagt, es war ja der dritte Roman hier, der erste Roman gewesen sein, in dem Doyle es geschafft hat, die Geschichte voranzutreiben, ohne ständig in irgendwelche Rückblenden abzudriften und seinem Detektiv die ganze Zeit auch Arbeit zu geben. Er hat ja gearbeitet, das haben wir nicht mitbekommen in diesem Drittel, aber Sherlock hat ja weiterhin gearbeitet und selber recherchiert und Dinge getan. Und das war wohl der erste Roman, wo er das wirklich richtig gut hinbekommen hat. Fand ich auch interessant.
Und wo wir in einem Schlusskapitel nochmal alles erklärt bekommen.
Die Kaminszene,
diesmal ohne
Kamin. Oder eher die Nachkaminszene.
Ja, aber sie war ja im Raum von Sherlock Holmes zumindest. Und, ja.
Da ist ein Kamin, definitiv. Und bei der Tätergestaltung habe ich 9 boshaft vergeben. Der war für Sherlock Holmes Verhältnisse schon, der war schon ordentlich der Gegner. Vor allem auch, wenn man sich überlegt, was der alles getan hat. Seine Ehefrau als seine Schwester auszugeben und was weiß ich nicht was noch, diesen Hund da zu dressieren. Der hatte mir auch irgendwas gegeben, auf den Sir Henry angesetzt. Wie viele Leute hat er umgebracht? 3? Ja, 3. Wir hatten 3 Moorleichen. Und auch wenn ich persönlich dann natürlich noch daran denke, wie er später in Weitererzählungen weiter gestrickt wird, das ist ein ordentlicher Gegner geworden dann später auch.
Ich habe zwischendurch gedacht, was er irgendwie, zumindest mein Eindruck, was er nicht so ist, wie ihr das seht, er ist nicht sehr subtil boshaft.
Nee.
Also ich mag manchmal so subtil boshaftere Gegner lieber.
Nee, der haut drauf. Der haut drauf. Nee, da war nichts subtil an diesem Gegner, das ist völlig richtig. Nee.
Gut, das Ganze spielt im Moor. Also da jetzt subtil rüberkommen. Da braucht man keine Subtilität. Ist ein bisschen schwierig. Du hast Gummistiefel an, du musst da irgendwie durch und
Na, der dann auch ständig mit seinem Schmetterlingsnetz, da hat man sich ja auch schon so ein bisschen angecreept gefühlt, also ich mich zumindest.
Ja,
hohe kriminelle Energie, sehr viel Aufwand, mehrere Mordmotive.
Berechtigt untergegangen am Ende im Moor.
Ja, jetzt haben
zumindest
wir
im offiziellen Kanon.
Jetzt haben wir alle Spoiler drin.
Das haben wir so auch geschrieben.
Ja, ist jetzt auch bei Sherlock. Also bei
die Geschichte ist 120 Jahre alt.
Ja.
Ich glaube, das ist in Ordnung.
Ja. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass ein Hund mitspielt. Also insofern. Bleibt doch vieles haften.
Ach ja.
Ja, mit dem Titel schwer zu sagen.
Ist der Hund eigentlich erschossen worden? Dann hätten wir nämlich 4 Moorleichen eigentlich.
Nein, Tiere zählen nicht mit.
Okay, Tiere zählen nicht mit.
Doch.
Dann haben wir 3 Moorleichen und der namensgebende Hund.
Beim Bodycount zählen die nicht mit. Obwohl, da können wir nochmal drüber diskutieren.
Da können wir diskutieren, weil ich habe tatsächlich gerade einen Krimi abbrechen müssen, weil da auch ein Hund gestorben ist, weil ich das so schlimm fand. Das zählt für mich sogar schlimmer als, also eigentlich
doppelt. Ja.
Da hätten wir 5 Moorleichen.
Da müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen.
Das können wir dann aber außerhalb des Mikrofons und außerhalb der Aufnahme machen, denn mit Selbiger sind wir für heute tatsächlich schon durch.
Genau, und damit nochmal die übliche Bitte, wenn ihr uns bei einer Plattform hört, wo man auch bewerten kann, dann freuen wir uns über Bewertungen. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt, jetzt muss man eigentlich sagen, geht nicht unter. Auch nicht im Mond.
Nicht im Mond, auch sonst nirgends, genau. Und trainiert vielleicht mal deduktive Methoden in eurer Freizeit. Das kann man ja auch ganz wunderbar einfach mal sich irgendwo hinsetzen, sich eine Person rausgucken und dann einfach mal ein bisschen fabulieren.
Und auf jeden Fall allen anderen erzählen, macht euch beliebt.
Nee, bitte keine Gerüchte in die Welt setzen, um Gottes Willen. Wir haben eh schon zu viel Fake News, Dankeschön. Bitte nicht machen.